dann aber aus dem Homeoffice heraus einmal versucht, eine österreichische GmbH zu gründen. Aber die haben KPMG damit betraut gehabt, ihre Finanzstruktur zu stylen, und die österreichische Tochter wäre dann eine Tochter von den Niederlanden gewesen, Niederlande über die Cayman Islands in den Bundesstaat Delaware.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Stefan Haupt. Stefan Haupt ist als COO bei Koch Alpin tätig, und wenn man Stefan Haupt Koch Alpin googelt, findet man den ein oder anderen Bericht, wo es heißt, er hat langjährige Erfahrung auch in Führungspositionen im Bereich Vertrieb. Aber was steckt genau dahinter? Das erzählt Stefan Haupt im Podcast, und es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich konnte einiges lernen, auch zum Beispiel, was eine Mantelgesellschaft ist, das wusste ich gar nicht, aber auch vieles mehr, auch zum Beispiel, was seine Definition von Vertrieb ist oder was auch eine Zahlenarchitektur ist. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem tollen und sehr interessanten Gespräch über den Werdegang von Stefan Haupt. Was war dein erster Job?
Ich bin direkt von der Uni noch vor dem Abschluss, vielleicht darf ich zwar kurz ausholen, habe internationale Wirtschaft studiert und war da zweimal im Ausland dafür, war 3 Monate in die Philippinen und 3 Monate in Indonesien für Praktika, und habe dann gesehen, dass extrem viele, die in meinem Alter waren, wahnsinnig fit waren, was Auslandspraktika und was irgendwelche Zusatzqualifikationen angeht. Habe mich dann einmal bei Hilti Corporation in der Schweiz beworben und habe dort ein Assessment Center mitgemacht. Und was die schon immer extrem spannend gemacht haben, war, wenn man beim Assessment Center sich qualifiziert, dann kann man sich als Bewerber entweder die Position oder das Land aussuchen. Und sie suchen dann für die den Job. Das habe ich vorher und nachher nie wieder erlebt, und das war ein Hammer. Und ich habe dann das Glück gehabt, die hatten schon mal ein Problem, Software weltweit einzuführen. Die haben da damals mit Oracle fürchterliche Probleme gehabt und haben sie dann für SAP entschieden. Und während sie das erste Projekt mit Oracle so von IT geführt haben, haben sie im zweiten Projekt 100 Experten aus dem operativen Business rausgenommen und haben 3 Monate auf der kompletten grünen Wiese zuerst die Prozesse definiert. Und dort bin ich über das Assessment Center als Prozessmanager Marketing reingekommen und von der Stunde Null wirklich voll Gas mit dazugelernt. Das war Hammer. Wie gesagt, von USA, Frankreich, Deutschland und das Pilotland war Österreich, haben sie die besten Leute zusammengeholt und einen Moderator gebraucht. Also von diesen Gruppen hat es dann natürlich ungefähr 10 gegeben, und so habe ich von der ersten Minute weg mit den besten Leuten von einem internationalen Konzern die Zukunftsprozesse mitgestalten dürfen. Also ich habe es natürlich nur moderiert, muss man ganz fair sagen. Also inhaltlich kann man als Absolvent da nichts beitragen dazu, aber die Lernkurve ist absurd gewesen. Und was die vielleicht Schweizer oder vielleicht auch deswegen, weil Hilti so ein Wahnsinnsunternehmen ist, gemacht haben, die haben jedes Mal diese Arbeitswochen unterbrochen mit Höhlenforschen, mit Abseilen von der Brücke, mit Fackelzügen, mit Motivationstrainern. Also das war ein Wahnsinnsprogramm, das in diesen Arbeitsgruppen nur als Rahmenprogramm geschaffen worden ist, damit sich die Leute, die sie vorher noch nie abgesprochen haben oder die aus der ganzen Welt kommen sind und dann verschiedene Prozesse haben, den menschlichen Hintergrund haben, damit sie sich auf einen einzigen Standardprozess weltweit einigen können. Und das war der Hammer. Wirklich. Also als Absolvent kann man es fast nicht besser vorstellen.
Wie hat sich dein Charakter in der Zeit weiterentwickelt?
Boah, ich glaube, die erste Sache ist einmal, dass man von der Uni kommt, denkt man, man hat irgendwas gelernt, und dann sieht man, dass das überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun hat. Also ich konnte dem Gespräch folgen, ich habe es spannend gefunden, was sie erzählt haben, aber die sind auf einem anderen Niveau gewesen dort. Und ich habe halt langsam, brutal schnell aufschließen müssen und habe die Zeit zwischen den Workshops dann gehabt, die Sachen reinzuschreiben und mit anderen Prozessen abzustimmen. Also unsere Prozesse brauchten Inputs oder haben Outputs für andere produziert. Und diese Schnittstellen, da gab es dann in anderen Gruppen genau dieselben Prozessmanager wie mich. Und mit denen haben wir dann abstimmen müssen. Also ich habe vielleicht in 12 Monaten einen kompletten Überblick über das Unternehmen bekommen. Schwierig auf eine andere Art und Weise, so schnell, so viel dazulernen zu können.
Wie lange warst du dann bei Hilti?
4,5 Jahre. Hab dann später, also dann sind die Informationstechniker dazugekommen von SAP, die haben es dann umsetzen müssen, können, sollen, was auf der Prozessseite entwickelt worden ist. Und ich habe dort dann mich ein bisschen ausentwickelt und habe die Kennzeichenarchitektur dazu gemacht. Damals war ich schon mit meiner jetzigen Frau zusammen, die ist Medizinerin für Allgemeinmedizin und hat ihr Medizinstudium mit einem Doktor abgeschlossen. Und ich weiß nicht, ob das ein bisschen ein Persönlichkeitsdefizit war. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ich muss jetzt auch nochmal auf die Uni gehen und meinen Doktor auch machen und habe dann berufsbegleitend eben auch so in Richtung Kennzeichenarchitektur, Institut für Informatik in Innsbruck meinen Doktor dazu gemacht.
Was ist Kennzeichenarchitektur?
Mal wie sie die Kennzahlen, also so KPIs für Supply Chain, für Marketing, für Vertrieb, erstens einmal so pyramidenmäßig zusammenbauen, wenn man vom Großen ins Kleine kommt und wie sie untereinander abgestimmt sind zueinander. Vielleicht kann man das ein bisschen an einem Beispiel erkennen. Wenn ihr Reparaturdurchlaufzeit habt, dann hat man traditionell bei Hilti immer die Stoppuhr gestartet, wo das Gerät in der Werkstatt ankommen ist, und hat gestoppt, wo das Gerät überholt, repariert oder wiederhergestellt war, hat sie auf die Schulter geklopft, dass es einen Tag dauert, und die Kunden waren nur unglücklich, weil der hat angerufen, dann hat traditionell der Außendienst das abgeholt, das hat schon mal 3, 4, 5 Tage gedauert, dann ist es transportiert worden, repariert worden und dieselbe Weg wieder zurück. Also für einen Kunden waren es locker 7, 8, 10, 14 Tage, wo er das Gerät nicht gehabt hat. Und so hat man angefangen, die komplette Durchlaufzeit zu messen, vom Telefonat bis zur Zurücklieferung. Und da war dann Logistik drinnen, da war Vertrieb drinnen, da ist tatsächlich Reparatur drinnen gewesen und hat das Ganze sehr, sehr viel breiter angeschaut. Und dann haben die eben der Logistiker Kennzahl gehabt und die in der Reparatur, und den Außendienstmitarbeitern ist verboten worden, dass sie hinfahren, um ein Gerät abzuholen. Das ist direkt mit DPD abgeholt worden. Und so hat man die komplette Durchlaufzeit kürzen können, über Funktionen hinweg, aber entlang desselben Prozesses, und den Kunden wesentlich glücklicher gemacht wie vorher.
Während deiner Doktorarbeit kam da mal der Impuls auf, dass Vertrieb ein spannendes Thema für dich ist?
Absolut, ja, genau. Also ich wollte dann unbedingt weg aus dieser Staff- und Corporate-Position und viel näher an den Vertrieb. Ging mit einem kleinen Umweg zuerst einmal eher ins Controlling, aber ich habe dann bei Tridonic, einer Tochter der Zumtobel-Gruppe in Dornbirn, einen Job bekommen, auch zuerst einmal eher im Projektmanagement, Kosten eingespart, und bin dann immer weiter in den Vertrieb, weil es Spaß macht, das Produkt nach außen zu repräsentieren, weil es Spaß macht, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Nicht zu allerletzt sind es auch gut bezahlte Jobs und schöne Karrieren, die über den Vertrieb funktionieren können.
Vielleicht ein bisschen eine seltsame Frage, aber wenn ein Vertriebsteam nicht funktioniert oder ein Vertrieb nicht funktioniert im Unternehmen, welche Kennzahlen schaust du dir als erstes an?
Ich glaube, also im Vertrieb sind Kennzahlen ja brutal einfach. Also die ergebnisorientierten, so wie Umsatzdeckungsbeitrag oder Stückzahlen, sind sozusagen No-Brainer in der Betriebswirtschaft. Was dann tatsächlich spannend ist, ist mehr im operativen Tun, wie viele Besuche macht der Außendienst pro Tag, wie viel Zeit verbringt er dort, wie viele Informationen holt er zurück, wie viele Produktgruppen spricht er in seinem Gespräch an, Also das, da ist unglaublich viel Verhalten, vererbtes Verhalten, was sich irgendwann einmal angeeignet hat, das man versuchen muss zu beeinflussen. Und das ist schwierig und deswegen auch spannend.
Wird das ja du ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel, weil ich glaube, die haben ja wirklich den Vertrieb perfektioniert, oder?
Wird das große Gegner von Hilti, die haben sie immer gematcht und die haben also super gemanagt, aber das ist halt Hardcore-Selling. Also die haben 10 Kundenkontakte pro Tag vorgefertigt, keine Ahnung, 15 Minuten pro Kontakt. Die Route ist genau abgesteckt, die sind voll durchgetaktet und haben dann müssen in jeder Produktkategorie liefern. Für ihren Vertrieb wahrscheinlich genau das Richtige. Ich habe es dann nie wieder so gesehen. Ich habe es dann, also wenn wir kurz ans Ende der Geschichte momentan springen, bei Sportartikeln ist die Welt eine völlig andere. Also da muss man eine Faszination vom Produkt kommunizieren, da muss man auf menschlicher Ebene an die Leute rankommen, da muss man authentisch rüberkommen, dass man die Dinge ausprobiert hat, selbst so einen taffen Vertrieb wie dort, wenn auch bewundernswert, habe ich später nicht mehr erlebt.
Du warst ja auch als Führungsperson tätig. Was hast du deinem Vertriebsteam mitgegeben? Oder was war dir wichtig? Wie hast du den Vertrieb aufgebaut oder gemanagt?
Das absolute Credo bei mir im Vertrieb damals und wie heute ist immer selber mitzufahren. Also zwei Dinge. Viel Zeit auch im Feld mit den Leuten verbringen, aber ihnen niemals reinreden. Also ich bin sehr, sehr oft im Auto am Beifahrersitz gesessen, war bei immer in jeder Vertriebsposition viel dabei bei Kundenbesuchen, aber das Gespräch geführt, die Preise übernommen oder gegeben, die Angebote übergeben im Anschluss, hat immer der zuständige Außendienst. Ich glaube, wenn die Führungskraft sich da einmischt und Levels überspringt, habe ich noch nie gesehen, dass was kurz dabei rausgekommen ist. Wofür sie mir benutzt haben, ist, schlechte Nachrichten zu überbringen. Also wenn es Reklamationen zu bearbeiten gegeben hat, dann ist der Vorgesetzte angebracht. Der kann sie dann in Italien, Spanien und Frankreich 45 Minuten zuerst einmal zujammern lassen, weil das dort einfach Kultur ist. Und dann kommt man irgendwann zu einer tragbaren Lösung, wie man das bereinigt. Da ist der Außendienst nicht undankbar, wenn er dann der Nette ist oder wenn die Beschwerden nicht abkriegt, aber dann im Anschluss gleich wieder die Lösung eher präsentiert. Ich glaube, da kann man gutes Team bilden, da kann man gutes Tandem machen, da kann man als Führungskraft einen Wert beisteuern, ohne dass man irgendjemanden untergräbt in seiner Autorität und in seiner Position. Das Letzte, was ich wollte, ist ja, dass dann jeder Kunde bei mir anruft. Dazu brauche ich kein Vertriebsteam mehr. Und ich glaube, die Kombination aus beiden Dingen, sich selber ein Bild zu machen, aber jeden in seiner Position respektieren, ich glaube, das ist eine super Kombination als Führungskraft im Vertrieb.
Du warst ja noch Zumtobel noch bei Eglo, aber ich habe jetzt nur eine Frage zu Zumtobel. Weil du angesprochen hast, dass Hilti so eine spannende Phase war, gerade am Anfang dieser Moderation. Gab es bei Zumtobel auch einmal so eine Phase, wo du gesagt hast, das war einfach eine extrem steile Lernkurve?
Absolut. Aber aus einer ganz anderen Perspektive. Ich kam am Anfang meiner Zumtobel-Zeit aus einer Kosteneinsparungs-Controlling-Projektmanagement-Ecke. Und dann ist der damalige Geschäftsführer und CEO auf mich zugekommen und hat gesagt, Stefan, wir haben da eine Marktorganisation, das ist eine Joint Venture in Südafrika. Eigentlich macht es nicht viel, macht kaum Gewinn. Die Südafrikaner wollen verkaufen, wir wollen es eigentlich zusperren. Schauen wir mal, ob man irgendwas retten kann. Und dann bin ich in den Flieger gestiegen, bin zuerst nach Kapstadt gefahren. Johannesburg ist und war damals ein bisschen gefährlich, war aber dann später auch. Und Die spannende Angelegenheit ist, und das habe ich dann so oft wieder erlebt, wenn ein europäisches oder noch viel schlimmer US-Unternehmen aus großen Entfernungen Entscheidungen oder zu Kurzschlüssen kommt. Das Problem von den Südafrikanern damals war nur, dass sie brutal weit weg waren vom Headquarters. Sie haben nicht die richtigen Preise gekriegt, sie haben nicht die richtigen Produkte im Portfolio gehabt oder ausgewählt aus dem Portfolio, nämlich von niedrigerer Qualität, als man in Zentraleuropa verkaufen würde. Sie haben damals aus welchen Gründen auch immer ein Dreiecksgeschäft über Israel, sind die beliefert worden. Und es hat einfach sich niemand darum kümmert, das aufzuräumen. Wenn man sie dann hinsetzt, auch immer wieder mit dem Geschäftsführer dort oder damals mit dem Vertriebsleiter, der dann im Anschluss nach der Pensionierung des Geschäftsleiters dort die Geschäftsführung übernommen hat, die haben alle Ideen, die wissen alle, wie es funktioniert. Denen muss man nur ermöglichen, dass sie das richtige Produktsegment zum richtigen Preis ins Land kriegen. Und dann sind die mitunter brutal gut in ihrem Job. Die waren nur zu weit weg vom Headquarter und es hat sich niemals jemand für sie interessiert, dass sie ja jemals erfolgreich hätten sein können. Und das ist mir im Anschluss dann an mehreren Stellen immer wieder passiert, dass man einfach nicht mit einer zentraleuropäischen oder mit einer nordamerikanischen Arroganz in so weit entfernte Länder gehen darf.
Der Schritt zu Eglo ist ja auch in der Lampenindustrie. Ist das vergleichbar?
Wollen wir chronologisch nur einen Zwischenschritt nehmen? Weil
gerne.
Ich habe dann schon zwei Söhne gehabt. Meine Frau ist Tirolerin, die wollte wieder nach Tirol ziehen und habe mich dann von Zumtobel oder Tridonic getrennt. Einfach, weil wir übersiedeln wollten. Und habe dann einen Job angenommen für ein US-amerikanisches Unternehmen, General LED hießen die. Die haben jemanden gesucht, der ihnen das europäische Headquarter aufbaut. Die haben eine Akquisition getätigt in der Lichtreklame, also das Gelb, das was beim gelben McDonald's M innen leuchtet oder beim Mercedes Stern oben sich leuchtend dreht. Das waren diese LED-Ketten von der Lichtwerbung. Und ich war dort, glaube ich, der zweite oder dritte Angestellte in Europa und die hatten gar nichts. Und das war ein Höllenritt. Die haben eine Organisation gebraucht, eine GmbH. Die haben Mitarbeiter anstellen müssen. Die haben Microsoft Navision System einführen müssen. Ein Büro physisch aufbauen. Also das war ein echt wilder Ritt. Wollen wir da mehr drüber reden?
Natürlich, gerne, Stefan.
Super. Also ich habe den amerikanischen Geschäftsführer gesprochen und wir sind uns einig geworden. Und dann habe ich aus dem Homeoffice heraus einmal versucht, eine österreichische GmbH zu gründen. Aber die haben KPMG damit betraut gehabt, ihre Finanzstruktur zu stylen und die österreichische Tochter wäre dann eine Tochter von den Niederlanden gewesen. Niederlande über die Cayman Islands in den Bundesstaat Delaware. Und die österreichische Finanzmarktaufsicht hat gesagt, ihr spinnt's wohl. Niemals. Und wir haben einfach kein Bankkonto gekriegt. Wir haben bei 3 oder 4 Banken das versucht. Und wir haben nirgendwo ein Bankkonto hergekriegt. Und die Akquisition ist aber im Laufen gewesen. Also es war eine absolut harte Deadline. Nur man hätte ja keine Assets ankaufen können, wenn es keine GmbH gibt, die den Kauf tätigt. Nahe am Zusammenbruch ist dann einer auf die Idee gekommen, wir könnten eine Mantelgesellschaft anschaffen. Ich wusste gar nicht, was eine Mantelgesellschaft ist, aber Tatsache ist, dass eigentlich jede Wirtschaftsprüfung ein paar GmbHs sitzen hat, fertig gegründet, die zum Verkauf stehen. Und die werden also einmal ausgestattet mit den 35.000 Kapital, Startkapital und auch so verkauft. Und je länger sie sitzen, desto mehr fressen halt Spesen und irgendwelche anderen Konten von diesem Kapital weg. Das heißt, je länger die Mantelgesellschaft sitzt, so ähnlich wie beim Wein, desto teurer wird sie in der Anschaffung. Und ich bin mit 35.000 Euro nach Wien im Zug gefahren und habe eine GmbH angekauft. Die war schon 6 Jahre lang gegründet, hatte ein Bankkonto selbstverständlich, eine Bankverbindung und wurde dann von mir umgegründet, anderer Name, anderer Firmensitz nach Salzburg. Und auf die Art und Weise sind wir gerade noch rechtzeitig zu einer GmbH gekommen, die die Akquisition tätigen konnte von den europäischen Assets. Und schöne österreichische Lösung, wenn man schon mal eine GmbH hat und eine Bankverbindung, dann war der Rest leicht, weil die Bank hat ja schon 5-6 Jahre lang erfolgreich positive Geschäftsbeziehungen mit dieser GmbH gehabt. Und dann waren andere Bankkonten überhaupt kein Problem mehr bei anderen Banken und sind gut ins Geschäft gekommen. Aber nächstes Problem, am Dienstag vor der Akquisition hatten wir noch keinen einzigen Mitarbeiter und auch keine Ahnung, woher die kommen sollten. Also habe ich in meinem Netzwerk damals eine Personalberaterin angerufen und hat gesagt, wir haben ein Riesenthema, wir brauchen nächsten Montag 3, 4, 5, 6 Leute in Innendienst, die Aufträge einklopfen können. Ja, schwierig. Am Mittwoch und Donnerstag hatten wir schon Bewerbungsgespräche. Am Donnerstagabend oder am Freitag haben wir schon die Arbeitsverträge ausgeschickt. Und am Dienstag nächste Woche hatte ich drei Personen Innendienst sitzen, die die Geschäfte, also die Aufträge entgegengenommen haben. Mit einem völlig leeren Warenwirtschaftssystem. Die haben einfach Navision einmal kopiert und es war super leer. Erstens, nach dem ersten Arbeitstag hat die eine Mitarbeiterin gesagt, wenn die andere Mitarbeiter morgen wiederkommt, dann kommt sie nicht. Also habe ich am ersten Arbeitstag eine der drei Personen gefeuert und aus dem Pool, den wir nicht genommen haben, für den Dienstag drauf oder für den Mittwoch, was immer das war, noch einen angestellt. Und so ist es die ganze Zeit dahingegangen. Das Zweite ist, wir sind dann draufgekommen, dass die Aufträge, die wir gekriegt haben, wenn man auch noch Stammdaten anlegen muss, es ist völlig unmöglich, dass man dem Kunden als Stammdaten anlegt und dann den Auftrag und die Produkte dazu, also ist von Amerika der IT-Chef eingeflogen und hat da Massenupdates ins System gemacht, dann konnte man wenigstens Aufträge eingeben. Telefonie gab es natürlich auch keine. Da haben wir ein einziges Mobiltelefon gehabt und einen Internet-Service für Fax, wo wenn man ein Fax an einer Internet-Telefonnummer schickt, dann wird das umgewandelt in eine E-Mail und das ist dann zu uns gekommen. Also absolut wilde Zustände. Aber die Leute haben immer noch ein Dornbirn gehabt und wir wollten sie aber dann, die Organisation, also das Büro haben wir in Salzburg aufgebaut. Also habe ich in der Zwischenzeit dort Immobilien besichtigen müssen. Die Amerikaner sind dann gekommen, haben geschaut, was für Immobilien ihnen passen und dann haben wir die einrichten lassen. Also das waren wirklich 2 Jahre völlig absurd, aber auch wieder rückblickend eine tolle Sache. Aber weiß nicht, ob ich zugesagt hätte, wenn ich damals schon abgeschätzt hätte, was auf alles auf mich zukommt. Am Schluss hatten wir 16 Mitarbeiter und 16 Millionen Umsatz, wie ich das wieder verlassen habe, das Startup. Aber ich glaube, ein großer Teil meiner weißen Haare kommt aus der Phase.
Was war das größte Learning daraus, aus den 2 Jahren?
Boah, eigentlich so, wie Amerikaner wirklich Business machen. Also das Ziel steht und die Welt richtet sich entsprechend ein. Egal mit welchem Aufwand, egal wie holprig es dahin geht, interessanterweise irgendwie geht's immer. Also diese Machbarkeit, die dürfen wir echt tatsächlich von, in dem Fall Texanern, dürfen wir die lernen. da sind die Europäer viel zaghafter und viel zurückhaltender und rücksichtsvoller oder wie auch immer. Amis sind da heftiger.
Haben sich deine Werte in der Zeit verändert oder passt es mit deinen Werten zusammen?
Na, weil die haben, also das ist in Amerika so, die haben, entschuldige die Ausdrucksweise, über dem komplett drauf geschissen auf Mitarbeiter. Ich hatte jemanden, der war ein feiner Mensch, aber der hatte irgendwie ein Problem mit seiner Wirbelsäule. Die wollten den in den ersten Wochen kündigen. Das hat mich Zeit und Anstrengung gekostet, denen zu erzählen, dass das in Österreich nicht so geht. Funktioniert so nicht. Und so ging es halt wirklich die ganze Zeit dahin. Aus einer Laune heraus haben sie meiner Mitarbeiterin gesagt, also wenn, es war so abgeredet, wenn sie morgens sportelt, dann kommt sie ein bisschen später und wenn irgendwie schlechtes Wetter ist, dann kommt sie schon früher. Und die Amis haben einfach nur aus einer Laune heraus gesagt, wähl aus, ob du um 7.30 Uhr oder um 8.30 Uhr kommst, aber wähle nicht. Also wann, dann ist es jeden Tag so. Aus einer komplett irren Laune heraus, warum auch und warum haben sie eingemischt und die haben dann so wirklich mitten rein gemanagt in einer höchst unangenehmen und teilweise auch aus europäischer Sicht völlig untragbaren Art und Weise, dass sich dann irgendwann unsere Wege auch wieder getrennt haben. Aber die Erfahrung war kräftig, würde ich sagen.
Und dann ging es weiter zu Eglo?
Genau. Man muss sich auch vorstellen, dass das war in Salzburg. Das heißt also, ich bin am Montag losgefahren, vor 6 Uhr, war um 8 Uhr in Salzburg, wenn der Verkehr es zulassen hat. Habe von Montag auf Dienstag in Salzburg übernachtet, bin Dienstagabend wieder zurückgefahren, Mittwoch in der Früh wieder hin und am Freitag hin und zurück. Und das nicht, wenn ich im Flieger gesessen bin und mit meinem Außendienst irgendwo in Europa unterwegs war. Also familiär völlige Katastrophe. Auch das war eigentlich idiotisch, sich auf das einzulassen. Aber für 2 Jahre hat es meine Frau mitgemacht damals. Und dann war es auch Zeit, wie gesagt, Eglo zurück in Fomp in der Gegend. Jeden Abend zu Hause sein können. Jeden Abend ist dann auch gelogen, aber das war familiär wieder viel tragbarer. Alles andere war ein bisschen, nein, nicht nur ein bisschen, war megamäßig egoistisch damals.
Und nach Eglo kam ziemlich schnell Kochalpin, oder? Die Selbstständigkeit kam danach, glaube ich? Oder
ja.
Gab es da noch eine Position dazwischen?
Ich habe nochmal, während der Corona-Zeit war ich tatsächlich Bereichsleiter beim Verkehrsverbund Tirol. Ich war dort für die Planung, für die Vorplanerstellung von Schiene und Bus in Tirol zuständig als Bereichsleiter in der Corona-Zeit. Und nach Corona kam diese Möglichkeit, mich bei Koch Alpin zu bewerben. Die haben ein familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation. Der Eigentümer hat es über lange Zeit auf seinen eigenen Schultern geschultert und während der Boomjahre in den Corona-Zeiten, wo keine Lifte gingen und jeder Tourenski benutzt hat und sich zugelegt hat und zum Schneeschuhwandern angefangen hat und so weiter, ist das Geschäft dermaßen explodiert, dass es Sinn gemacht hat, sich noch einen anderen Geschäftsführer daneben hinzustellen und ich war glücklich genug, dass sie mich ausgewählt haben.
Du hast schon kurz angesprochen, dass der Vertrieb in der Sportbranche ja anders funktioniert, wie jetzt beispielsweise in der Leuchtenbranche. Ich habe immer interessant gefunden, im Sportartikelbereich, man verkauft ja eigentlich nur über Emotionen. Also normalerweise im Verkauf heißt es immer, trifft den Schmerzpunkt, aber das gibt's ja eigentlich im Sportartikelbereich nicht, oder?
Jetzt muss man vielleicht noch ein bisschen einschränken. Wir haben ja ein fürchterlich kleines Produktportfolio. Wir sind ja nur zuständig, wenn es um Berg geht, wenn es um Wandern in welcher Form auch immer mit Ski, ohne Ski, Schneeschuh oder mit Spikes geht und dort auch nur Hartware. Deswegen wir, die Firma Koch Alpin arbeitet in einer ziemlich kleinen Nische und ja, Emotionen sind extrem wichtig. Was mir wahnsinnig Spaß macht, ist, dass wir ganz, ganz langjährige Athleten haben, die manche erzählen, dass sie ihr erstes Steigfell von Koch Alpin bekommen haben, also Konturfell, und seitdem immer dabei geblieben sind und mittlerweile aber schon ziemliche Ikonen am Sporttheater geworden sind und trotzdem immer noch der Marke treu geblieben sind. Das macht extrem viel Spaß und ich glaube, da ist es schon wichtig, da ist Koch Alpin speziell, weil die Familie insgesamt viel an Werten hinterlassen hat, viel an hemdsärmelige, ganz fürchterlich schnelle Entscheidungen und zu Entscheidungen auch stehen. Das macht viel aus und über die Jahre hin prägt einen großen Ruf, den man sich aufbaut und der Anziehungskraft entwickelt. Und Emotion, die Bilder sind schon emotional. Auf der anderen Seite ist so ein Steigfell eines, das muss auch wirklich funktionieren. Also bei minus 10 Grad irgendwo einmal abgefahren, rundherum nichts und man braucht den Gegenanstieg, um wieder in die Zivilisation zu kommen, da muss das funktionieren. Da gibt's kein Versagen. Und deswegen sind wir schon immer auch mit mindestens einem Auge auf Qualität, Performance, Verlässlichkeit und lassen oft einmal irgendwelche fancy Features weg, um einfach bulletproof Leistung bringen zu können bei unseren Produkten.
Warum gibt es das kleine Produktportfolio? Also was war die Entscheidung zum Beispiel jetzt nicht nur zusätzlich Klamotten anzubieten?
Boah, ich glaube, die Familie hat seit eh und je wunderbar damit verdient und hat nur Wachstumsjahre hinter sich. Die ganze Corona-Zeit oder meine ganze erste Zeit war nur geprägt davon, dass wir eigentlich nicht verkauft, sondern nur verteilt haben. Also es war ein Goldrausch-Stimmung über große Zeiten. Jetzt ist ein bisschen eine Eintrübung, aber ich glaube, es war nie notwendig. Es gab nie Weltherrschaftsambitionen von der Familie Koch, sondern ein gediegenes, hauptsächlich Eigenkapital gestütztes, ständig wachsendes, gesundes, menschenverbundenes Tiroler Unternehmen zu führen. Fernost-Sourcing, Fernost-Produktion war nie so wirklich der zentrale Expansionspfad.
Wie kann man sich jetzt genau deinen Arbeitstag vorstellen?
Den kann man selber nicht vorstellen. Also momentan ziehen wir ja um. Momentan verlegen wir ja den Firmensitz nach Innsbruck. Und das beginnt damit, dass ich heute mit Gewerken im Gebäude Troubleshooting war und geschaut habe, wie irgendwelche Sachen sich verbessern lassen von Dingen, die im Bauprozess verbockt worden sind oder nicht hübsch sind. Vielleicht drückt man das ein bisschen freundlicher aus. Gemischt mit Personalagenten, dass ein Mitarbeiter von uns ein Kind kriegt und dann in den Papa-Monat gehen will und das will mit dem Steuerberater organisiert sein und dann mit der Gebietskrankenkasse angemeldet, also Personalagenten. Das ging weiter, dass wir heute einen Industriekunden da gehabt haben, der seinen derzeitigen Lieferanten ersetzen möchte. Und dann bin ich ein bisschen im Vertrieb am Rande eingebunden, weil ich ja dann mitunter auch einiges davon in der Organisation umsetzen muss. Und ab und zu habe ich so fröhliche Sachen wie ein Interview in einem Podcast, die ich dann vielleicht im Anschluss auch noch machen kann. Manche Tage sind ganz stark von Social Media geprägt. Wir haben in den letzten 2 Jahren, wo es ökonomisch nicht ganz so prickelnd war wie die vielen Jahre davor, irrsinnig viel damit dazugelernt, dass wir unsere wirklichen Kunden, nicht nur die Händler, die unsere Sachen verkaufen, sondern den Endkunden finden, verstehen lernen, in Kontakt treten, Interesse wecken für die Marke, fürs Produkt. Also da haben wir uns wahnsinnig in Social Media, Paid Search, Newsletter, Websites weiterentwickelt, was viel unter meiner Verantwortung gelaufen ist. Ja, und ein bisschen über die Zukunft muss man ab und zu auch noch nachdenken, wenn es um Budgetierung, Finanzierung für das Gebäude oder für auch andere Dinge geht. Also ein Bauchkasten von Dingen, die ansonsten niemand aufglauben würde.
Wie habt ihr das jetzt konkret bei Social Media umgesetzt? Also näher am Kunden zu sein oder den Kunden und die Kundinnen besser zu verstehen?
Vielleicht im Kontext. Wir haben nach dem Hype, Corona-Hype, und wo die Läger voll waren und die Nachbestellungen klein, haben wir gesehen, dass wir nicht wissen, wer die Konsumenten unseres Produkts ist, zum einen. Und dass wir sehr winterlastig sind mit Spikes, mit Schneeschuhen und mit Steigfällen. Und haben uns dann eine andere Marke organisiert. Also wir vertreten jetzt Zenbivy Schlafsacksysteme. Das ist eine amerikanische Marke. Die gibt es auch in Amerika nur direct to consumer. Und wir haben die Vertretung für die EU und machen auch nur direct to consumer. Und so mussten wir oder durften wir oder haben wir uns entschieden dazu, dass wir erstens einen Shopify-Shop aufmachen, dass wir mit Meta auf Insta und Facebook Paid-Ads schalten, immer im Monatszyklus, dass wir die Engaged-Community nur mal angehen mit einem Dynamic Catalog von Meta. Und auf der anderen Seite, alle, die suchen gehen, dass wir uns auch damit Google beschäftigen, Paid Search, Search Engine Optimization, dann wieder die Engaged Community, die irgendwann einmal geklickt haben, mit YouTube-Clips dann retargeten. Und davon war eigentlich das ganze letzte Jahr geprägt, dass wir das im Zenbivy-Markenumfeld lernen. Und da haben wir im ersten Jahr schon eigentlich eher 40% Umsatz unserer Erwartungen übererfüllt und haben alles, was wir dort gelernt haben, jetzt in zunehmendem Maße auf die Marken, die wir traditionell haben, übergeführt. Wobei aber durch das wir Zenbivy nur Direct-to-Consumer sind, da wird auch wirklich also Verkaufsförderung mit Rabatten und sonst gemacht. Das tun wir bei den Marken, die im Handel sind, einfach überhaupt gar nicht. Also dort gibt's zwar, wer möchte vom Hersteller, aber nur zum Listenpreis und mehr als Informationsplattform agierend und weniger als, also wir erwarten uns dort jetzt und in Zukunft nicht die großen Umsätze, weil das nicht der Vertriebskanal ist unserer Wahl.
Das heißt, die Steigfälle und die Schneeschuhe und so weiter, die gibt's nicht direct to consumer, die gibt's nur über den Händler.
Die Steigfälle und die Spikes gibt's erst seit Mitte 24 direkt von uns. Mhm. Vorher gab's das überhaupt gar nicht. Ich glaube, wir sind der Letzte in der Industrie gewesen, der so lange am Handel ausschließlich geblieben ist. Aber wir haben gesehen, dass es manchmal schwierig ist, Details über das Produkt zu kommunizieren. Für Steigfälle kriegen wir meistens wenig Redezeit. Wenn ein Einzelhändler, was verkauft, dann verkauft er Ski und Schuhe und das Steigfell ist dann dabei, aber es ist schwer zu erklären, was ein Mixfell, Mohairfell, welche Klebetechnologie, wie sie sich unterscheiden, was unser USP ist, ist über den Handel schwierig zu kommunizieren. Und deswegen versuchen wir das auf allen anderen Medien, dem Konsumenten, der unsere Produkte benutzt, näher zu bringen.
Wie blickst du generell in die Zukunft?
Das Leben ist super. Das Leben war immer super und es ist im Sporthandel super. Es gibt da überhaupt gar keinen Grund anzunehmen, warum irgendjemand oder der Großteil der Bevölkerung nicht mehr rausgeht, nicht mehr am Berg geht, seine sportlichen Tätigkeiten ändert. Ich glaube, es ist nur dieser Corona-Irrsinn jetzt einfach zu bereinigen und dann geht es genauso gesund weiter, wie es immer war. Ich glaube eher, dass uns die Liftpreise in die Hände spielen. Ich glaube, dass uns der Fitnesstrend in die Hände spielen. Ich glaube, dass immer mehr Menschen in der Stadt und im Büro sitzen und immer mehr diese Sehnsucht nach ein bisschen abseits im Wald, auf dem Trail oder irgendwo bergauf mit einem höheren Pulsschlag da vorhanden ist. Ich denke, wir sind absolut in der richtigen Branche. Es gibt keinen Grund, warum sich das Verhalten der Konsumenten groß ändern sollte und dann kommt es auch wieder zurück im nächsten Winter oder im übernächsten.
Was war bei Kochalpin jetzt die größte Lernkurve?
Mal schon die Branche. Also es funktioniert einfach anders. So, mir kommt vor, es gibt kein Hard-Selling. Also dieses, wie viele Stück heute, brauchst morgen wieder was. Vielleicht wenn man Skisocken oder so verkauft, könnte man es vorstellen. Aber es ist ein jährlicher Zyklus. Es ist auch im Winter viel und im Sommer wenig los. Es ist die Landschaft mehr oder weniger, zumindest einmal im Handel ist die Landschaft mehr oder weniger aufgeteilt. Wenn ein Industriekunde den Fellhersteller wechselt, dann dauert das locker 2 Jahre. Also die Zyklen sind andere. Der Spirit ist ein anderer. Was mir total gut gefällt in dem Unternehmen ist, dass das doch ziemlich klein ist. Es gibt nicht wirklich eine Firmenpolitik. Also man muss niemanden ums Maul reden. Man muss nicht sich taktisch irgendwie vorarbeiten. Man muss nicht ihre Anzahl von Menschen breit abgestützt einbinden in irgendeine Organisation. Und wenn sich die, wenn wir jetzt mal so sagen, 5 Leute Führungsteam einig sind, dann wird das ab morgen umgesetzt. Das macht brutal viel Spaß. Also das hatte ich in so absurden großen Organisationen anders. Und das ist halt jetzt ein ganz anderes Arbeiten.
Stefan, ich habe noch 3 Fragen an dich.
Super.
Die erste Frage lautet, nochmals zurück zu deinem Werdegang, weil wir haben heute deinen Werdegang ja beleuchtet. Wann hast du am meisten gearbeitet?
Am meisten gearbeitet habe ich bei dieser Texana-Geschichte. Also wie man die Organisation in Salzburg aufgebaut haben, das war völlig irre. Also wie gesagt, hoffentlich hört die Exekutive nicht zu, aber ich habe natürlich auf der ganzen Autobahnfahrt morgens wie abends zurück telefoniert und also das war völlig irre. Da habe ich wenig geschlafen und brutal viele Stunden gemacht und jeder Tag war so unkontrollierbar wie der vorhergehende.
Was hat dir eigentlich in dem Moment dazu bewegt, weiterzumachen? Weil das hat dann doch 2 Jahre gedauert. Also du hättest ja auch, ich meine, du hast am ersten Tag eine Angestellte gekündigt, also du hättest ja auch gleich das Handtuch werfen können.
Ja, aber das wollte mir irgendwie geben. Also am Ende war machbar. Und in der Summe aller amerikanischen Vorgesetzten und österreichischen Angeheuerten, beziehungsweise eigentlich ganz, wir haben 9 Nationen gehabt, dann am Ende aus 16 Mitarbeitern mit einer pakistanischen Produktmanager aus Deutschland und wir haben ausgelagerte Produktion auch gehabt, dann in Tschechien. Die Ingenieurin war Pakistani und eine Chinesin haben wir im Einkauf gehabt, weil von dort unser Sourcing gekommen ist. Also am Ende war das fast ein Dreamteam, wenn man die Gelegenheit hat, vom ersten Mitarbeiter an sich jeden Einzelnen auszusuchen. Und es ging. Und es ging vorwärts und es ging rasend schnell. Es war nur mega anstrengend.
Die 2. Abschlussfrage. Was ist Vertrieb?
Oh, ich glaube, man sollte einen Nutzen stiften, der über dem ist, den man monetär dafür verlangt. Dieses mega Hard-Selling, glaube ich, haben wir schon mal angesprochen, wo es einfach nur darum geht, Menge reinzudrücken, ist vielleicht in manchen Branchen absolut notwendig, aber sicher nicht meine Sache. Also jemanden davon profitieren zu lassen, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung ein Problem löst, das macht auch wirklich Spaß. Also da hat Vertrieb auch so ein bisschen eine Magie sogar. Wenn man sieht, was sich entwickelt und Vertriebsmanagement fast noch mehr, Weil wir haben auch bei Iglo Franchise Stores in Indien aufgesperrt und da investiert die Familie dort ihr Familienkapital in einen Laden, in ein Start-up, ihr eigenes Kapital und dann sieht man, wie die den Laden bewirtschaften, kommt sie Jahr drauf wieder hin und sieht, dass die Familie da voll integriert ist. Ich meine, da macht, so macht Vertrieb echt Spaß.
Die letzte Frage, Stefan. Was möchtest du noch sagen?
Das klingt zu einer global-galaktischen Frage, aber ich finde, wenn du junge Zuhörer hast, würde ich sagen, raus und lernst die Welt kennen. Weg aus Tirol, weg aus Österreich, weg aus Europa. Es gibt so viele spannende Bereiche. Man kann ja dann zurückkommen und sagen, bei uns ist es am schönsten oder man kann sich was mitnehmen woanders. Also die Jüngeren sollten echt auch arbeiten im Ausland. Und jemand in meinem Alter, denen kann ich nur ans Herz legen, öfters mal innezuhalten und die Dankbarkeit zu spüren für all die genialen Dinge, die wir und da besonders in Mitteleuropa genießen können. Ich dränge mich manchmal dazu zu überlegen, ob das jetzt der perfekte Moment ist. Und ich komme so oft drauf, dass ich in dieser Sekunde, wo ich dran denke, gar nirgends anders sein möchte auf der ganzen Welt nicht, mit keiner anderen Tätigkeit, mit keinem anderen Menschen, sondern dass dieser Moment gerade der perfekte ist. Und dieses Innehalten tut uns allen gut. Sollten wir alle öfter machen, inklusive mir selber noch öfter machen.
Und vor allem in der Natur.
Vor allem in der Natur, ja.
Mich hat es sehr gefreut, Stefan. Vielen Dank für den Einblick in deinen Werdegang, in deine heutige Tätigkeit. Dir, euch weiterhin alles Gute, auch viel Erfolg noch beim Umzug und bei der Fertigstellung des Gebäudes. Und vielen herzlichen Dank für das tolle und wertvolle Gespräch.
Vielen lieben Dank, dass ich reden durfte und ein bisschen was von mir erzählen. Ich hoffe, es war interessant für deine Zuhörer.
Definitiv.
Super, dank dir.